Seelenfutter Folge 120 von seliger Hingabe und einer leeren Muschel. Gedichte von Ricarda Huch und Rumi.
Wenn je ein schönes mir zu bilden glückte, war's, weil ich hingegeben deinem Wesen mit meiner Seele mich in dich verzückte.
Mit meiner Seele mich in dich verzückte. Das lässt doch wirklich Schönes ahnen für heute Abend, oder? Hallo und herzlich willkommen allen, die uns hören, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. 120. Folge Seelenfutter. Wir tischen wieder Gedichte und Bibelverse auf und stellen sie zueinander, reden ein bisschen darüber. Wir, das sind Friedemann Magor, Pastor in Husum, und das bin ich, Susanne Gasowski, Autorin auf Eiderstedt. Und wir haben zwei alte Bekannte im Gepäck heute.
Ich habe mich hier fast auf die Lippe gebissen, als ich es vorgelesen habe. Das ist Ricarda Huch, ist schon toll.
Ja.
Ach,
ja.
Ach, ich habe mich sehr gefreut, als ich gelesen habe, was du mir geschickt hast. Und ich habe mich auch gefreut, als ich dir meine Antwort geschickt habe. Und bei so viel Vorfreude, ich finde, wir stürzen einfach rein.
Wir stürzen absolut, sofort.
Also wir sollten mal wieder über Liebe reden. Was meinst du?
Definitiv. Und zwar mit Ricarda Huch und Rumi, die so wunderbar miteinander sprechen, obwohl sie so unterschiedlich sind. Das haben wir uns gerade schon gesagt, und das werden Sie mit Sicherheit jetzt auch spüren und hören, wenn Sie die Texte ein wenig kennenlernen. Ricarda Huch haben wir schon ein paar Mal zu Gast gehabt, und das zu Recht, wie wir beide, glaube ich, finden, oder? Da spreche ich auch in deinem Namen.
Absolut. Ja, bitte, bitte.
Ja, ihr Werk ist wirklich umfassend groß, sehr vielfältig, ganz ganz unterschiedliche Dinge. Sie hat auch als Historikerin gearbeitet, sie hat Novellen verfasst, sie hat Gedichte verfasst. Eins habe ich heute mitgebracht. Und das sage ich jetzt auch hier mal direkt am Anfang, das habe ich schon mal gesagt, aber ich finde es schon interessant, dass die Männer und Frauen des deutschen Widerstandes ihrer Arbeit 1945 sozusagen, oder 46 hat sie das, glaube ich, aufgelegt, ihre Biografie, ihr Bewusstsein in der deutschen Geschichte verdanken, dass sie nicht in Vergessenheit geraten sind. Sie hat unter anderem auch die Biografie der Mitglieder der Weißen Rose und der Geschwister Scholl veröffentlicht. 1946, da war sie schon 82 Jahre alt. Also das war so eines, eigentlich ihr letztes großes Werk. Sie hat ihnen damit allen ein Denkmal gesetzt. Sie war sogar mal für den Nobelpreis vorgeschlagen, hat den Rabe- und den Goethe-Preis erhalten, war also wirklich mal, ich sag's mal ein bisschen flapsig, eine ganz große Nummer im deutschen Literaturbetrieb und ist dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber wir arbeiten ja jetzt schon einige Folgen daran, das wieder gut zu machen. Sie ist 1864 in Braunschweig geboren, als Tochter einer Kaufmannsfamilie, und ist dann, weil sie sich ein wenig unglücklich und deplatziert in ihren Schwager verliebt hat, den Mann ihrer Schwester, Anfang 20 nach Zürich gemeinsam mit ihrem Bruder. Und von da an, und das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich finde es jedes Mal wieder schön, von da ist sie eigentlich fast überall die Erste. Sie hat 1988 Abitur gemacht.
1888,
selbstverständlich, genau, 1888 Abitur gemacht. Frauen in Deutschland war es erst in den 20er Jahren überhaupt möglich. Sie hat dann Geschichte und Philosophie und Philologie an der Universität in Zürich studiert, hat 1891 als erste Frau dann das Diplomexamen für das höhere Lehramt in der Schweiz abgelegt und ein Jahr später.
Darf ich dir einmal sagen, meine mütterliche Großmutter ist ein Jahrgang neben ihr. Ach. So, und die wollte so gerne Ärztin werden, und ihr Vater sagte, Frau Doktor kannst du werden, aber Fräulein Doktor nicht. So war's.
Ja, ganz genau, so war's. Und sie war eigentlich immer anders und hat sich durchgesetzt in einer Zeit, die so war. Sie war unabhängig, sie war streitbar, sie war mutig. Wie mutig, das zeigt sie dann 1933. Sie ist 1926 wieder als erste Frau in die Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen worden. Sektion Dichtkunst. Und 33 nach der Machtergreifung Hitlers sofort ausgetreten. Das war für sie überhaupt keine Frage. und hat sich immer vom Nationalsozialismus in einer gewissen Art und Weise ferngehalten, was als Wissenschaftlerin und Autorin schwer war. Sie ist ihre Schriften waren nie verboten, aber sie hat auch nie gemeine Sache gemacht. Und wegen ihrer geraden Haltung und wohl auch wegen der Biografien für die Frauen und Männer des Widerstandes wurde sie dann 45 zur Alterspräsidentin des Thüringischen Landtags gewählt. Und wie du schon sagst, sie war eine ungewöhnliche Frau. Sie hat selbstbewusst, selbstbestimmt gelebt, hat zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Auch das war nicht selbstverständlich für eine Frau Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ist dann zum Schluss bei ihrer Tochter in Schönberg im Taunus gestorben. Und mitgebracht von ihr habe ich das Gedicht »Wenn je ein Schönes mir zu bilden glückte«. Wenn je ein Schönes mir zu bilden glückte, war's, weil ich hingegeben deinem Wesen mit meiner Seele mich in dich verzückte. Und wie der Winzer nach dem Traubenlesen erglüht und schwankt, in Purpurgeist gebadet, wie Kranke, die nach tiefem Schlaf genesen, wie ein Geliebter, den ein Gott sich ladet, ihm teilt an goldenem Tisch der Nektars Blüte. Zurück mir kam mit Harmonie begnadet, lebendigen Feuers Wogen im Gemüte.
Wunderbar. Sehr, sehr, sehr wunderbar. Wenn je ein Schönes mir zu bilden glückte, war's, weil ich hingegeben deinem Wesen.
Mit meiner Seele mich in dich verzückte. Ich finde die erste Strophe so zauberhaft. Die kann man sich wirklich eigentlich überall hinschreiben, finde ich.
Ja, also, ja.
Ja, ich finde, dass ja. es ist, wir haben es ja im Titel ein bisschen aufgedröselt. Es ist wirklich diese Hingabe einem anderen Wesen gegenüber, die ich selten in so einfach so schön gelesen habe. Ich hab's wirklich, es ist mir ins Auge gefallen und ich habe es sofort gemocht.
Ja, also das ist so, es ist also eine solche Intensität von Hingabe, die ist bezaubernd und sie ist auch, also ich mache auch einen halben Schritt zurück, muss ich sagen, wenn ich es lese.
Weißt du, also ja, finde, ich weiß, was du meinst, aber interessant, nicht wahr? Also das verstehe ich.
Es ist großartig und es ist sozusagen in dem Glutofen der Liebe ist es das Einzige, so was geht, was zählt, was wichtig ist. Es ist wunderbar und für Menschen irgendwie mit einem Alltagsblick darauf auch ein bisschen verwunderlich, weil diese Hingabe auch etwas hat von Selbstaufgabe. Das ist ja bei Hingabe nicht unüblich.
Das ist nicht unüblich. Ich lese, das ist interessant, dass du das so wahrnimmst. Ich nehme das wirklich als Momentaufnahme wahr. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich komplett aufgibt. Schon gar nicht, wenn man Ricarda Hoch kennt.
Nein,
sondern ich habe gar nicht. Genau, sondern ich habe das Gefühl, dass sie, oder ich sage so, ich lese es so, dass sie den Moment, und es gibt diese Momente der Hingabe. Ansonsten gibt es kein, also ich werde jetzt vielleicht wirklich ein bisschen pathetisch, oder, aber Liebe ist nur so denkbar, zumindest mit solchen Momenten. Und ich finde, sie beschreibt das so schön, was diese Momente machen. Also ich finde ja dann Bilder, also wie der Winzer nach der Traubenlese glüht und schwankt, in Purpurgeist gebadet, wie Kranke, die nach tiefem Schlaf, also sie hat dann einige Bilder, um das nochmal zu verdeutlichen, aber eigentlich zahlt das alles auf diese ersten drei Zeilen ein. Und ich mag das, weil ich ihr durchaus zutraue, dass sie gleichzeitig auch einen gewissen Abstand hat, aber dass sie sich traut. Und dazu gehört ja auch Mut, sich tatsächlich auch mal so hinzutun.
Total. Also ich würde das gerne, diesen Eingang nochmal verschränken mit diesen Bildern, die du eben aufgerufen hast, weil sie dieser Essenz von sich verschenken so Rahmen gibt. Also diese, du hast es eben schon mal zitiert, der Winzer, der nach Traubenlese erglüht und schwankt in Purpurgeist gebadet. Also ich sehe die Hände rot vom Traubenlesen, ich sehe die Füße rot vom Keltern.
Genau.
Und das Glück im Gesicht, dass das jetzt alles geschafft und gewonnen ist. Und dazu das Bild Kranke, die nach Genesen im Schlaf, nach tiefem Schlaf genesen sind, auch das. Dieses Aufwachen, das kennen wir alle, das war irgendwie schwer, es war bedrückend, es tat alles weh und ich wach auf und es ist durchgestanden. Das sind ja ganz große Momente.
Genau, ich fühle mich einfach gut, ich fühle mich gut. Ja, und das und dieses Gutfühlen, ohne das jetzt zu übersteigen, steigern, also der Winzer, das ist einfach wunderbar. Er hat einen ganzen Sommer über darauf gewartet, hat seine Trauben gesehen, hat sie gelesen. Und dann sozusagen die Essenz dessen herausgepresst und schwankt jetzt zurecht natürlich in Glückseligkeit.
Ja, es ist ein saftiges Bild, kann man
das
einfach so sagen.
Ich auch. Also
es ist ein
saftiges
sehr
Bild,
sinnlich, genau. sehr schmackhaft, sehr genussreich. Und bei dem Kranken, der nach tiefem Schlaf, dem es einfach gut geht, auch da so ein tiefes körperliches Glück. In den nächsten Bildern wird es ein bisschen abstrakter, wie ein Geliebter, den ein Gott sich ladet, also den Gott einlädt, mit ihm an goldenem Tisch des Nektars Blüte teilt. Das ist auch ein absolutes Hochgestimmtsein.
Ja, genau. Wow. Und überall geht es um sozusagen, also die erste Zeile ist ja, wenn je ein Schönes mir zu bilden glückte, der Wein aus der Traube, der Nektar aus der Blüte, das Gesunde nach Krankheit, also dieses sich sozusagen wieder, also auch da passiert ja was in mir. Was mich dann wieder gesund macht und was die Essenz meiner Widerstandskraft ist, ja. Also sie sucht nach Schönheit in dem, was man findet, ohne wirklich zu stark Einfluss nehmen zu können, weißt du? Also dem Winzer könnten die Trauben auch verhageln, der Kranke könnte nicht gesunden.
Die Einladung erfolgt nicht.
Ja, die Einladung erfolgt nicht, die Nektarsblüte ist nicht da. Ja, also oder der besser sagt, die Blüte haben keinen Nektar. Also das ist alles, und das, finde ich, macht es so besonders, weil sie damit, glaube ich, ausdrücken will, wenn je ein Schönes mir zu bilden glückte, dann glückte es mir, weil ich mich hingegeben habe und auch ein Stück weit losgelassen habe und nicht versucht habe, es zu kontrollieren.
So ist es. Ja, so ist es. Und das Ganze zielt auf die Schlusszeilen. Zurück mir kam mit Harmonie begnadet lebendigen Feuers Wogen im Gemüte. Das ist es, was sozusagen sie reich macht oder in ihr aufspült, in dem Moment, wo sie sich hingibt. Und ich glaube, der Punkt ist richtig gut von dir. Du sagst, das sind Momentaufnahmen. Also die Beispiele sind alle bestimmte Situationen. Das ist kein Zustand, der anhält, den ich festschreiben kann, den ich festnageln kann und den lasse ich nie wieder los, sondern so. Das ist ein Glück, das da ist und es hängt damit zusammen, dass es in dem Moment nicht festgehalten wird, sondern alles sich verströmt und verschenkt in dieser Hingabe.
Und man sich einfach hingibt, genau. Und es kann auch genauso gut nicht passieren, es kann auch sofort wieder vorbei sein. Aber wenn es dann da ist, dann kommt es zurück mit Harmonie begnadet, lebendigen Feuers Wogen im Gemüte. Das ist der Moment, an dem ich mich lebendig fühle. Das ist der Moment, an dem ich tatsächlich an dem angekommen bin, was wichtig ist. Ja, in dem Moment.
So ist.
Und deswegen mag ich das Gedicht so sehr.
Ich bleib noch mal eine Nanosekunde bei meiner Skepsis oder bei meinem Erschrecken. Das kann ich jetzt doch noch mal genauer benennen. Also diese Hingabe, die wunderbar ist, das ist gar keine Frage, die fädelt sie ein über dem Bild, wenn je ein Schönes mir zu bilden glückte. Diese Muse, diese großartige Dichterin, der so viel Schönes zu bilden glückte in ihrem Leben, und sie treibt es auf die Spitze und sagt, das geht eigentlich nur in diesem Moment der glückseligen Hingabe. Und das stimmt, also es ist ein großes subjektives Ja, und es ist auch gleichzeitig dann finde ich eine Reduktion, weil sie so viel zu sagen hat aus ihrem Schmerz, aus ihrer Sehnsucht, aus ihren Brüchen. Und nicht nur aus diesem Moment des Fließens und des Ergießens, sich Ergießens.
Und gerade weil, ich glaube, gerade weil sie weiß, wie fragil das ist und wie, deswegen finde ich das auch so mutig. Also das ist natürlich immer angreifbar und das ist, wie du auch schon gesagt hast, es ist nicht zu halten, es ist auch nicht herbeizuführen, es ist einfach da. Und das sind fragile Momente, aber sie sind auch deswegen so kostbar und schön wahrscheinlich. Und das,
so ist es.
Genau, und das hat sie da damit nochmal angedeutet und ich fühle mich damit wohl, weil ich natürlich weiß, und das weiß jede und jeder nach einer gewissen Wegstrecke seines Lebens, dass man Schönes nicht festhalten kann, dass vieles einem vielleicht irgendwann unter den Fingern zerrinnt. Aber wenn, dann kann man sich auch mal wie der Winzer nach der Traubenlese darin baden.
So ist.
Du hast ein schönes...
Und vielleicht ist mein Haken, ich komme da gar nicht von weg, dass ich dieses schöne Gedicht in Frage stelle oder eine Frage dazu stelle. Vielleicht liegt es daran, dass es mir geschehen ist, dass ich es wie ein Appell gehört habe. Und ja, das ist es nicht. Es steht hier nicht. Es ist eine berückende Selbstaussage und als solche ist sie nur gut. Sie wird ein bisschen puderig. Wenn sie in die zweite Person geht. Also wenn du je etwas Schönes bilden willst, dann du dich hingibst dem Wesen deines Gegenüber und wenn deine Seele und so weiter, dann wird's richtig blöd. Das steht nicht, das meint sie nicht.
Sie ist ganz subjektiv.
Und mein Ohr darf das jetzt auch bitte so hören, wie es gemeint ist.
Ja gut, wir lesen es ja gleich nochmal. Du hast ein wunderbares Psalmwort dazu gestellt.
Ja, nicht ganz unbekannt, Psalm 23 vom guten Hirten. Da geht's um diese Einladung, die sie als Motiv hat. Wie ein Geliebter schreibt sie, den ein Gott sich ladet, ihm teilt an goldenem Tisch des Nektars Blüte. Und dazu stelle ich, du bereitest vor mir einen Tisch, aus dem Psalm vom guten Hirten. Diese große Einladung Gottes und das Nähren und es gut gehen lassen. Und da bin ich der eingeladene Mensch.
Ja, und das zahlt ja auch so ein klein wenig auf das ein, was wir gerade gesagt haben. Du kannst es nicht erzwingen, du wirst eingeladen dazu.
Genau.
Ja.
Schön. Liest es uns
ja
einmal.
Ja, sehr gerne. Wenn je ein Schönes mir zu bilden glückte. Wenn je ein Schönes mir zu bilden glückte, war's, weil ich hingegeben deinem Wesen mit meiner Seele mich in dich verzückte. Und wie der Winzer nach dem Traubenlesen erglüht und schwankt in Purpurgeist gebadet, wie Kranke, die nach tiefem Schlaf genesen, wie ein Geliebter, den ein Gott sich ladet, ihm teilt an goldenem Tisch des Nektars Blüte, zurück mir kam mit Harmonie begnadet, lebendigen Feuers Wogen im Gemüte.
Schön.
Ja, natürlich, also schon sehr emotional, aber ich finde es auch schön. Ich mag das. Ich habe es gelesen, dachte, ach, das bringe ich uns mit, das können wir alle machen.
Hach, genau, das ist ein Hach-Gedicht von Ricarda. Huch.
Hach. So, und dazu hast du mal den Rumi gestellt. Das fand ich auch lustig.
Lustig so.
Ja, ich fand's lustig.
Lustig, findest du.
Ja, total.
Ja. Na, dann lach mal. Ich habe diesen Rumi gesucht und gefunden und finde, er passt dazu. Mal sehen, was ihr nachher dazu sagt. Ganz anders in der Art und irgendwie in der tiefsten Seele ein Geschwistertext. Rumi haben wir hier schon ein paar Mal zu Gast gehabt. zum Glück, weil das ja ein ganz, ganz feiner Dichter ist. Einer der wichtigsten Dichter des Mittelalters. Ich übertreibe nicht. Rumi oder auch Jalal ad-Din Muhammad Rumi mit ganzem Namen oder auf Persisch Maulavi geboren 1207. Und wir haben ja bei manchen Leuten, deren Lebenszeit schon so lange hin ist, immer nur so ungefähre Entstehungszeiten gehabt. Bei ihm ist es der 30. September 2007, siehst du mal. Also aufgewachsen in Verhältnissen, in denen ein Datum wirklich genau notiert wird, wahrscheinlich im heutigen Afghanistan oder im heutigen Tadschikistan groß geworden. Gestorben 1273, auch da gibt es einen Tag, 17. Dezember, in Konya, in der heutigen Türkei. Da ist sein Grab bis heute. Das Mausoleum ist unter Atatürk in ein Museum verwandelt worden in der Säkularisierung, aber immer noch ein Wallfahrtsort. Und an seinem Todestag, 17. Dezember, gibt es Feierlichkeiten jedes Jahr zu Ehren von Rumi, der seinen Todestag beschrieben hat als einen Hochzeitstag, weil er dann vereint ist mit Gott. Rumi war Sufi-Meister, ein muslimischer Gelehrter, eben auch ein großer Dichter, und seine Anhänger, vor allen Dingen Derwische, nennen ihn Maulana, das heißt unser Meister.
Ja, ich erinnere mich.
Die Familie, einfach mit ein paar Strichen, ist geflohen vor dem Mongolensturm Genghis Khan 1219, hat da seine Heimat verwüstet. Und die Familie ist erst nach Mekka geflohen und dann nach Konya gezogen. Der Vater war ein gelehrter Theologe, und Rumi hat studiert, auch bei seinem Vater, und später, als der starb, den Lehrstuhl übernommen. Heiratete Gauhar Hatun, die auch aus dem Osten geflohen war wie er. Und als sie gestorben war, heiratete er Kira Khatum, die aus einer christlichen Familie stammt. Das finde ich sehr bemerkenswert und zeigt etwas von einem sehr weiten spirituellen Geist, der da geherrscht hat. Und er ist geprägt worden vom Sufismus, trifft dann 1244 den Derwisch Shams Etabrizi. Und der Shams wird seine große Liebe, die engste Freundschaft, so ausschließlich, so absolut, dass der Rest der Welt irgendwie auch verschwunden ist. Kein Wunder, dass dann also Eifersucht und Neid in Konya um sich griff und der Shams geflohen ist. Kam irgendwann zurück, es wiederholte sich die Geschichte und dann ist er geflohen. Einige sagen, er ist da sogar erschlagen worden. Und Rumi bleibt zurück mit der größten Sehnsucht nach diesem Shams, nach diesem Freund. Und diese Sehnsucht ist die Quelle seiner Inspiration. Liebe ist eigentlich in dem ganzen Werk von Rumi das Hauptthema, weil Liebe die Hauptkraft des Universums ist. Und irgendwie verhält sich der Mensch dazu, indem er die Liebe sucht und sie übt an Gott und dann an den Menschen. Seine Werke sind übersetzt worden in einer ersten Arbeit von Friedrich Rückert ins Deutsche, von dem wir ja viele Gedichte hier schon gehört haben, aber der eben auch als Orientalist und begnadeter Übersetzer einen großen Namen hat. Annemarie Schimmel, die große Islamforscherin, hat viel übersetzt, und Coleman Barks hat Rumi ins Amerikanische übersetzt, und da sind seine Werke in den USA Bestsellertitel geworden. Tolle Wirkungsgeschichte. Und ich zeige dir den Text, der die Überschrift hat, einer, der aufhört, sich selbst zu sehen. Der geht so. Ich suche einen Menschen, der einfach und offen genug ist, den Freund zu sehen, nicht einen Verstand, der mehrere Perspektiven wiegt. Ich will eine leere Muschel für diese Perle, nicht ein Stein, der noch tut, als besäße er Wert, obwohl sein Äußeres schon zerfallen ist. Ich will, dass einer, der aufhören kann, sich selbst zu sehen, voll mit Liebe wird. Einen, der Unterbrechungen und Probleme nicht als Störung, sondern als Freundlichkeiten empfindet. So, jetzt kommst du.
Ich finde ja, und jetzt, wo du es liest, empfinde ich das noch viel, viel stärker. Gerade in den beiden mittleren Strophen, es sind ja 4 Strophen insgesamt, finde ich dieses Ich will.
Ich will.
Ich will.
Wahnsinn, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Und das ist sozusagen so der Kontrapunkt die er sich hingibt und erstmal in dem Nicht-Wollen, in dem Nicht-Machen das Schöne entdeckt, ist ihm völlig klar, was er will. Und er beschreibt das mit wunderbaren Worten und den Anfang. Ich suche einen Menschen, der einfach und offen genug ist, den Freund zu sehen, nicht einen Verstand, der mehrere Perspektiven wiegt. Wie wunderbar. Einfach den Menschen hinter all dem, was er sich mit den Jahren und Jahrzehnten so drauf geschafft hat, nennt man so, ja, also diese Art der Kultivierung, sondern genau das, was dahinter ist, das finde ich großartig.
Ja, also das ist schon ein extrem starker Auftakt, finde ich, da absolut drin. Den Freund zu sehen, also das ist der da ist, der zugewandt ist, der voller Herz und Empathie einfach, genau, mich sieht, genau, und nicht mich analysiert so und so klug, also so schlau ist, sondern der Herz hat. Das ist einfach und offen.
Genau, und der völlig solidarisch ist mit mir. Ja. Mhm,
genau. Ja. Und Freund ist bei Rumi immer ein schillernder Begriff. Das ist der Schams und das ist der Mensch schlechthin und das ist Gott. Also auch in seinem Begriff von Liebe geht das alles immer durcheinander. Die Liebe zum Schams und die Liebe zu Gott, das ist alles konturlos, schwimmt ineinander.
Das ist ein Gefühl vielleicht.
Und hier auch. Mhm. Ja, ganz genau. Und eine Erfahrung.
Ja.
Und dann, also nach dieser fulminanten Überschrift, die eben, ich finde auch, also, es ist nicht so klischeeartig, würde ich sagen, das ist sozusagen eine virile Antwort auf Ricarda Huchs sehr, sehr weiblich anmutende Liebeswort. Ja, weißt du, was ich meine?
Ich weiß so genau, was du meinst. Genau. Wobei weiblich ja nicht unbedingt, also das sind ja Eigenschaften, die auch Männer können ja sehr weibliche Gefühle haben, sag ich jetzt mal. Ja, ja.
Aber logisch, ja, aber ich weiß genau, was du meinst.
Es ist dieses Schwelgen und er macht das, gibt dem eine Anforderung, weißt du? Also er hat sozusagen, er hat eine Art von Agenda. Also er weiß, was er will, während es der bei ihr Hingabe einem Wesen gegenüber ist, dass sie sich sozusagen nicht nach einem gewissen Parametern ausgesucht hat, weiß er ganz genau.
Jetzt muss ich irgendwie den Weg aus diesem Klischee rausfinden, aber
gut.
es ist sozusagen wirklich ein ganz anderes Hinstellen und Anbieten an Bildern. Und dann, aber worum es geht, da ist es sich so nah. Ich will, dass einer, der aufhören kann, sich selbst zu sehen, voll mit Liebe wird. Das meint in der Essenz nichts anderes, als was Ricarda Huch schreibt. Einer, der sich nicht mehr selbst sehen muss, füllt sich an mit Liebe. Das ist ein tief mystisches Bild, das hier geschrieben ist. Dieser Mensch wird leer von dem großen Ego-Trip und dann läuft die Liebe rein.
Aber interessant ist ja, dass nicht er das sein möchte, sondern dass er so jemanden sucht.
So jemanden sucht.
Er möchte ihn finden und bei Huch ist es sozusagen sie ist diejenige, die sich hingibt und bei ihm ist es tatsächlich der Freund. Der Mensch,
Gegenstand der Sehnsucht, ne?
Der Gegenstand
oder
Sehnsucht.
Das Ziel der Sehnsucht.
Ich will, dass einer, der aufhören kann, sich selbst zu sehen, voll mit Liebe wird.
Ja. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied. Ja. Also dieses in der Distanz bleiben, es vor sich sehen oder es sich nahen sehen, aber nicht mittendrin sein. Ich will eine leere Muschel für diese Perle. Auch ein unwahrscheinlich starkes, spirituelles, poetisches Bild. Aber er sagt nicht, ich will eine leere Muschel sein für diese Perle.
So. Nee, er möchte eine haben. Er ist die Perle.
Nee, die Perle ist der Freund.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich will, ja, möglicherweise. Das, ja, wahrscheinlich.
Und diese Perle braucht eine leere Muschel, nicht einen Stein, der so tut, als wäre er und ist aber nur ein Stein, sondern ich brauche eine Muschel, damit die Perle darin Platz hat.
Und geschützt
wird. Auch da wieder das Bild von Leere und gefüllt sein. Der Stein ist gefüllt von sich selbst, passt nichts rein. Die Muschel ist, gibt den Raum für die Perle. Und dann diese Schlusswendung, eine, für den Unterbrechungen nicht Störungen sind und Probleme nicht Störungen sind, sondern Freundlichkeit.
Das finde ich auch ganz enorm. Das ist wunderbar. Also er möchte Hingabe. Er sucht den Freund, der sich hingibt.
Ja.
Genau, über die Jahrhunderte wäre Ricarda vielleicht die Freundin, die das anbietet. So könnte man das vielleicht sagen. Sie bietet das an und er sehnt sich danach.
Ja.
Ja.
Und so sind diese beiden Texte so seelenverwandt und doch so wahnsinnig unterschiedlich.
Absolut.
Ist doch aufregend, oder?
Ja, total, in der Perspektive. In der Perspektive völlig unterschiedlich. Aber schlussendlich ist es, also ich meine, es ist das Menschliche allzu Menschliche. Es ist so tief in uns verwoben, der Wunsch, uns hingeben zu können, aber auch der Wunsch, jemanden zu finden, der sich uns so hingibt. Ja, der eben Unterbrechung und Probleme nicht als Störung empfindet, der nicht Verstand ist und uns von mehreren Perspektiven immer wieder betrachtet und abwägt, sondern der einfach sagt, ja, ja.
Du sagst, es ist das menschlich zutiefst Menschliche. Und ich sag, ist schon so, aber es ist die totale Minderheitenposition in einem jedem Leben, weil die das, was uns immer passiert, ist der massive Ich-Aufbau und der Schutz der eigenen Bedürfnisse und die Angst, zu kurz zu kommen und so, das ist sozusagen das Grundmotiv im großen Bild in der kapitalistischen Gesellschaft und im kleinen Bild in jeder armen Seele, da gehöre ich mit dazu. Und da ist dieses, einer, der aufhören kann, sich selbst zu sehen und dann mit Liebe voll wird, ist die totale Befreiung, aber eben auch die ersehnte Ausnahme von der Regel.
So ist es, aber das ist natürlich, also, aber es ist sozusagen das, wonach wir uns schon auch sehen, ob bewusst oder unbewusst, aber Hingabe ist, ja, ist, glaube ich, schon eine ganz große Sehnsucht. Viele wissen wahrscheinlich gar nicht, wonach sie suchen. Ja, viele können das wahrscheinlich gar nicht in Worte fassen oder überhaupt in ein Gefühl fassen.
Ja. Ja? Ja. Und Susanne, übrigens ein versteckter Link zwischen beiden Texten, den muss ich noch sagen. Hingabe ist eine der treffendsten Übersetzungen für das Wort Islam. Mhm. Islam meint Hingabe. Mhm. Und dass Ricarda Huch es ausspricht und Rumi, der muslimische Mystiker, es formt, das finde ich ganz wunderbar.
Finde ich auch, allerdings. Sehr schön.
Dein Bibelwort.
Ein Predigerwort habe ich dazu gefunden, genau, Prediger 4, Vers 9. Und vielleicht ist es so ein bisschen das, was beide eint auch. So ist es ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Diese Hingabe, dieser Freund, diese Muschel für diese Perle, das kann man dann, das ist dann der Lohn, den man vielleicht haben kann.
Mhm. Ja. Zu zweien, also in Gemeinschaft.
Genau.
Und in Beziehung. Beziehung ist es irgendwie, dieses Fließen. Ganz schön, ganz fein, ganz treffendes Wort. Ich lese nochmal.
Bitte.
Unter der Überschrift, einer, der aufhört, sich selbst zu sehen. Ach, das muss ich nochmal sagen, das ist ja genauso ein Selbstaufgabesatz wie der bei dem ich Barrikade hoch am Anfang gestockt bin. Ne? Einer, der aufhört, sich selbst
ja,
zu sehen.
Ja, das ist auch, das ist eine Aufgabe, ja. Da hat er sich, ja. Mhm. Hat er.
Also mit weniger geht er auch nicht nach Hause.
Eben. Mhm.
Einer, der aufhört, sich selbst zu sehen. Ich suche einen Menschen, der einfach und offen genug ist, den Freund zu sehen. Nicht einen Verstand, der mehrere Perspektiven wiegt. Ich will eine leere Muschel für diese Perle. Nicht einen Stein, der noch tut, als besäße er Wert, obwohl sein Äußeres schon zerfallen ist. Ich will, dass einer, der aufhören kann, sich selbst zu sehen, voll mit Liebe wird. Einen, der Unterbrechungen und Probleme nicht als Störung, sondern als Freundlichkeiten empfindet. Rumi.
Ach, wie herrlich. Mit dieser kleinen Aufgabe können wir ja heute alle mal ins Bett gehen. Unterbrechung und Probleme nicht als Störung, sondern als Freundlichkeit empfinden.
Ja.
Wunderbar,
ja.
Wunderbar. Das war unser 120. Seelenfutter. Schreibt uns bitte, wir freuen uns jedes Mal über eure Zuschriften. Nicht alle können wir beantworten. Das ist bei uns beiden wirklich manchmal eine Zeitfrage. Seelenfutter@kirche-husum.de. Wir lesen aber alles.
Ja, und freuen uns.
Freuen uns sehr.
Sehr.
Sehr, sehr, sehr.
Habt's gut.
Bis dann.
Auf bald.
Und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.